Also ein an seinen Fähigkeiten, Leidenschaften und Träumen gewachsener junger Mensch hat große Kraft und Schaffenskraft. Unsere Vision oder unser Markenkern, Cultra oder die Studie für kulturelle Bildung, ist die Idee, alle Jugendlichen zu den Menschen werden zu lassen, die sie sein möchten, denn sie kennen ihr kreatives Potenzial und schöpfen daraus Selbstwert und Glück.
Kulturelle Bildung.
Herzlich willkommen zurück zu Hörbar, dem Podcast der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW, der kreative Potenziale hörbar macht. In dieser Folge besuchen wir die Studios für kulturelle Bildung in Brühl. Damit kulturelle Bildung ein Wegbegleiter durch die gesamte Bildungsbiografie wird, braucht es für jede Altersgruppe entsprechende Angebote und Orte. Jugendkultureinrichtungen bieten jungen Leuten Raum, ihren Interessen nachzugehen, sich auszutauschen und kreativ zu sein. Die Studios für kulturelle Bildung sind so ein Ort der Jugendkulturarbeit und ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Mein Name ist Dirk Naumann. Ich bin hier bei uns im Hause, im Leitungsteam, und meine Funktion ist neben der Führung und Leitung dieses Hauses in allen inhaltlichen Kontexten so ein Stück weit in die unternehmerischere Richtung einzuordnen. Wir sind ein Dreierteam. Wir haben eine künstlerische Fokussierung, eine pädagogische Fokussierung und eine unternehmerische, auch durchaus eine administrative, verwalterische Funktion. Ich bin gelernter Pädagoge, studierter Pädagoge, mache Jugendkulturarbeit sehr, sehr lange. Bin 52 Jahre alt, habe dieses Haus, was 2009 gestartet hat, unter dem Namen Jugendkulturhaus Passwort Kultra selber mitgegründet. Und wir machen eigentlich seit 2009 konsequent, wenn man so sagen möchte, das Gleiche. Wir wollen nämlich also als innovatives Jugendkulturhaus mit mittlerweile einem kulturellen Bildungsprofil jungen Menschen Angebote machen und einen Experimentierraum zur Verfügung stellen und sie darin unterstützen, die passive Konsumebene zu verlassen und selbst produktiv zu werden, also selbst Produzent und nicht Konsument ausschließlich zu sein. Und dieses Konzept haben wir im Laufe der Jahre eben um den Anspruch erweitert, dass Kunst und Medien als Kulturtechnik gleichzeitig Ausdruck von und für persönliche und gesellschaftliche Fragestellungen sind. Bei der Vermittlung von Technik und Know-how geht es auch immer um Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf Selbstreflexion und Gesellschaftskritik. Und im Kultra vereinen sich zukünftig oder eigentlich schon ab länger, sage ich mal ganz salopp, die Studios für kulturelle Bildung, also auch tatsächlich Plural, Studios für kulturelle Bildung, so wäre unser Name. Und es kommt die Kaffeebar-Filterei noch ins Rennen. Also es entsteht gerade ein Dreiklang bei uns. Also meine Hauptaufgaben sind eben neben der Entwicklung dieser ganzen Ideen oder Mitentwicklung dieser ganzen Ideen dann auch zum Beispiel für Gelder zu sorgen in einzelnen Bereichen, aber auch die Konzession, ich halte auch die Konzession für die Kaffeebar, also auch ein Treffpunkt. Die Kaffeebar soll für uns auch zukünftig so ein bisschen diese Lücke schließen, die sich für uns auch schon vor Corona ein bisschen aufgetan hat. Wir sind keine klassische OT, sondern wir verstehen uns als Jugendkulturhaus mit konkreten Workshop-Angeboten. Aber wir möchten diese Niederschwelligkeit wieder mehr betonen. Und damit wir das können, wollen wir diese etwas losgelöstere Kaffeebar-Filterei. Der Name ist auch Programm. Also man kann in diesem Café ganz niederschwellig, ohne Verzehrzwang und irgendetwas ins Haus kommen. Es ist ein wirklich wunderschöner, inspirierender, neu gebauter oder neu renovierter, warmer, also mit regionalem Holz gebauter Kaffeeraum in sehr urbanem Style. Wir haben einen Siebträger da und bieten kleine Snacks an. Und hier soll quasi, je nachdem, was ein junger Mensch in diesem ersten Besuch erlebt, eine Filterung stattfinden, dass der Match aus klingt nach Kaffee und hat auch einen inhaltlichen roten Faden, der gefiel uns sehr gut. Je nachdem, wem ich begegne in diesem Café oder wer gerade aus einem der vielen Türen rausrennt, so wünsche ich mir das von meinem inneren Auge, dass junge Menschen, die eine Kamera in der Hand halten oder irgendeinen Stoff, weil sie gerade einen Siebdruck machen, oder ähnliches miteinander wild diskutieren, von mir aus auch streitend, weil sie sich nicht einigen können, was sie gerade machen wollen, rein und rauslaufen. Und das soll Lust machen, ne? Also, dass man im Café zwar sicher ist, weil man eigentlich von keinem irgendwie aufgefordert wird, was zu machen, aber trotzdem in der Nebenbaustelle quasi so, wie wir uns das wünschen, überall, dass ein junger Mensch selbst eine Inspiration erfährt darüber, dass er Vorbild lernt, sodass er plötzlich ein Gerät sieht, bei dem er denkt, Mensch, das haben die. Oder dass er sogar im besten Falle jemanden wiedererkennt, den er von der Schule oder aus irgendeinem Peergroup-Kontext kennt. Das soll die Möglichkeit geben, dass sich darüber ein junger Mensch so den Weg durchs Haus filtert. Und jeder Mensch hat eine Chance, irgendwo bei uns zu landen, in irgendeinem technischen, kreativen, künstlerischen Kontext. Deswegen ist unser Dreiklang, den wir entwickelt haben und für den ich eben dann zum Beispiel auch in der Filterei hauptverantwortlich bin, das Kultra, das wird auch immer bleiben. Wir haben aber das Passwort rausgenommen. Also das Kultra kennt in Brühl und auch über Brühl hinaus kennen das sehr, sehr viele Menschen. Und deswegen wollen wir diese Institution, diesen Namen, auch diese die positive Verknüpfung halten. Also alle kommen nach wie vor ins Kultra, aber unsere pädagogischen, künstlerisch-kreativen Workshop-Angebote und Projekte werden aus den Studios für kulturelle Bildung heraus angeboten und vertrieben über eine eigene Webpräsenz, einen eigenen Insta-Kanal und so weiter. Und alle Veranstaltungen und alle niederschwelligen, Aktivität meinenden Angebote über gemeinsames analoges Treffen in unserem Haus wird über die Filterei, also die Kaffeebar mit eigenen Öffnungszeiten und selbstverständlich auch eigener Webpräsenz und Insta-Kanal geschlossen als Angebot.
Welche Kinder und Jugendlichen finden sich denn bei Ihnen in der Einrichtung? Wen sprechen Sie damit an?
Wir wollen alle ansprechen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn ich das so grob in einem Elevator-Pitch erklären müsste, ne, dann wäre die Basis unserer Idee, unsere Angebote müssen immer auf drei Kanälen stattfinden, also drinnen, draußen, digital, beziehungsweise immer interpretierbar sein in den drei Kanälen. Der zweite Faktor ist, alle BesucherInnen müssen innerhalb von 60 Minuten die Chance haben, einem Impuls nachgehen zu können. Also es darf nicht sein, und hier kommt tatsächlich auch unser zwingender Wunsch und auch ein Stück Besessenheit zum Tragen, wie viel Technik notwendig ist, um eine jugendkulturelle Idee wirklich konsequent zu denken. Damit meinen wir, ich mache das ja nun schon sehr, sehr lange, und weiß, wie oft in der Legende von meinen Versuchen, aber auch von vielen KollegInnen, man etwas gestartet hat und es nicht durchhalten konnte, weil Material kaputt ging, Funktionen sich eingestellt haben, keine Gelder vorgesehen sind hierfür. Und wir lassen uns gerade einfach auf gar nichts ein, sondern versuchen, dieses Ding komplett zu Ende zu denken. Also wir müssen im Hintergrund ganz viele Netzwerke greifen. Von Sortierungsprogrammen über Buchungsprogramme, über Erfassung mit mittels QR-Codes für Gerätschaften, für Raumbuchungen, aber eben auch mit Menschen, die, also mit einem Netzwerk aus Menschen, die all diese Funktionen gewährleisten. So, und der dritte und letzte Punkt ist, und der beantwortet auch Ihre Frage, unsere Angebote müssen in der Breite alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen erreichen, denn die Idee dieses Hauses ist ja schon auch groß und das Haus ist ja auch groß und wir sprechen ja auch durchaus über investiertes Geld von unserem Träger, der Kommune, vielen Projekten oder vielen Geldgebern aus Stiftungszusammenhängen oder auch Spendenzusammenhängen. Insofern ist unser eigener Anspruch, dass alle Jugendlichen erreicht werden können. Wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen so kurz oder bis Sie unterbrechen von ein paar Beispielen. Von Sommer bis Ende 2021 haben wir mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Unterrichtsmaterialien in Nordrhein-Westfalen neu gestaltet. Also die haben uns angefragt und wir haben im Podcast-Studio in der Tat hier, aber vorher im Insta-Kanal von Kultra für das Thema Organspende sensibilisiert bei Jugendlichen, ohne dass wir selber eine Haltung eingenommen haben. Wir haben einfach nur die Sensibilität versucht zu erreichen über ganz simple Insta-typische Fragen wie, habt ihr euch schon mal mit dem Thema Organspende beschäftigt? Dann Ja-Nein-Button. Und so haben wir versucht, über eine Kampagne von mehreren Wochen eine Sensibilisierung mit Jugendlichen zu erreichen. Da haben sich dann Jugendliche gemeldet und im nächsten Step haben wir mit einem Professor der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also einem Doktor, also einem medizinischen Doktor und einer jungen Instagram-Moderatorin, einer Erwachsenen, die eine Ausbildung, ein Volontariat zur Journalistin gemacht hat, Jugendliche eingeladen, bei uns im Podcast-Studio sich mit diesem Thema mit dem Professor und der Moderatorin auseinanderzusetzen und sind ein bestimmtes Protokoll durchgegangen, was mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erarbeitet wurde. Das haben wir aufgenommen, haben es postproduziert und das ist mittlerweile eben Unterrichtsmaterial in nordrhein-westfälischen Schulen. Ein anderes Beispiel ist, wir sind Pate von der hiesigen Clemens-August-Hauptschule bei dem Projekt Schule gegen Rassismus und haben in diesem Kontext versucht, junge Menschen medial festzuhalten und mit ihnen durch eine Zeit, also mehrere Monate Workshop, sie darauf vorzubereiten, Aussagen über Rassismus an ihrer Schule zu tätigen, ihre Haltung, ihre Erfahrungen, ihre subjektive Lebenswelt zu schildern. Das haben wir mittels unserer Streaming-Technik, die wir wunderbarerweise über ein anderes Projekt, was wir geschrieben haben, bei der Stiftung Wohlfahrtspflege eingereicht haben. Da durften wir sehr, sehr viele Sachmittel anschaffen, weil wir eben digital geforscht haben zum Thema, wie kann man Streaming mit jungen Menschen so konzipieren, dass junge Menschen digital erreicht werden, also nicht nur als Zuschauer, sondern auch beteiligt werden können an Inhalten mittels Mentimeter, also mittels dieser klassischen Fragebeteiligungstools. Und natürlich auch Chats und so weiter. Und dann konnten diese Jugendlichen in diesem Rassismusprojekt selber mit Workshop-Leitern einen Text für sich schreiben, also sich vorstellen, vor die Kamera treten und sagen, wer sie sind, ob sie Rassismuserfahrungen haben, was sie sich wünschen von ihrer Schule, was sie sich wünschen von ihren MitschülerInnen, was sie sich wünschen von der Welt, von der Regierung, wie auch immer. Und andere sollten aber auch in der Zeit Technik lernen. Das heißt, KollegInnen haben sie dann immer gefilmt, ne, oder auch eine Regie geführt. Weiteres Projekt, was vielleicht so ein bisschen reinpasst. Wir starten gerade die Family Community oder haben die gestartet und die ist auch angelaufen. Family mit E, also Family, weil macht diese Community. Emily ist eine schwarze junge Frau, die 2021 tatsächlich über unser eigenes Streaming-Format Wiesenplausch, in dem wir junge KünstlerInnen porträtieren wollten, kam sie zu uns. Sie hat nämlich 2021 den Deutschen Jugendfilmpreis gewonnen. Mit einem Film, der die Sicht einer jungen schwarzen Frau sozusagen in Deutschland gezeigt hat. Und Emily ist, das matchte mit uns. Emily ist dann bei uns geblieben und ist mittlerweile Workshop-Leiterin und hat den ersten Flinter-Space hier in Brühl gegründet. Mit einer anderen Kollegin bei uns ein Projektstudium macht und selber in Obhutnahmestelle auch arbeitet parallel. Und wir reden hier ja über ausschließlich analoge Begegnungen. Es geht ja wirklich um den Space, den analogen Space, den Schutzraum, sich mal mit nicht white old cis men oder überhaupt männerdominierten Kontexten irgendwie zu akklimatisieren und Vertrauen zu fassen. Aber trotzdem bewerben wir natürlich, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass der digitale Kanal auch in eine Ursprungsrolle zurückrudern darf. Es ist gar kein Rudern. Also eine Rolle einnehmen darf, die für diese Projektidee Sinn macht, nämlich zur Werbung genutzt wird, also aufruft und auch connected mit anderen Flinter-Gruppen, ne, die bei Insta zum Beispiel funktionieren. Ja.
Sie haben da große Projekte jetzt beschrieben, die viele auch erreichen. So zumindest ist mein Eindruck nach dem. Aber wie sprechen Sie die an? Beispielsweise gehen Sie an die Schule, an Ihre Patenschule. Was gibt es noch für Wege, wie Sie an die Zielgruppe gelangen?
Es gibt, würde ich behaupten, wie bei allen Jugendeinrichtungen klassische Wege. Das ist der Kontakt zur Schule. Das ist die Straße. Also wir haben ja noch heißt es Kultramobil. Es wird aber bald auch umbenannt, den Studios zugeordnet. Und da machen wir ja aufsuchende Jugendarbeit auf der Straße und fahren Plätze an, wo junge Menschen sich aufhalten. Und der dritte Faktor ist der digitale Kanal natürlich, ne? Also dass wir über unseren Insta-Kanal, das sage ich Ihnen klar, hauptsächlich geht das über Insta und TikTok. Ne, dass man irgendwie auch, dass man überhaupt eine Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und hier gibt es Gesetze, so haben wir verstanden, die man einhalten muss. Hier muss man wirklich investieren in Qualität bei der Selbstdarstellung, ne, und bei der Art und Weise, wie Filme, Filmchen, Reels und so weiter halt produziert sein sollten, damit sie wirklich junge Menschen auch ansprechen und nicht als nerviges, muss ich schnell wegklicken, ist von irgend so einem Jugendtreff. Ist jetzt sehr salopp formuliert, aber was ich beobachte, ist, dass tatsächlich viele Jugendtreffs so ganz einfache Fehler machen. Und so einer der einfachsten Fehler ist, bitte nicht den 52-jährigen Dirk auf Insta lassen, so, also mich jetzt, ne? Das ist so die völlig falsche Richtung, wenn dann der Pädagoge da irgendwie sich herabschwingt. Also das tut ja keiner, aber es wirkt einfach leider ein bisschen so. Jetzt mal in so einer Jugendspreche dann irgendwie für einen coolen Nachmittag. Also das ist so der Worst Case, den man auf Insta machen kann. Also das ist die sicherste.
Ich nicke ganz eifrig bei dem, wie Sie das gerade erläutern, weil ich nachvollziehen kann, was Sie damit meinen. Das geht ja so schnell, dass man im Grunde genommen nicht mehr selbst zur Zielgruppe dazugehört, das Beste für die Zielgruppe aber möchte. Und um aber eine Anerkennung für seine Prozesse, für seine pädagogische Arbeit zu erlangen, ist es einfach wichtig, dass nicht die MultiplikatorInnen diese Funktion übernehmen, sondern die Kinder und Jugendlichen selber als Zielgruppe auch aktiv werden und peer-to-peer agieren. So nehme ich jetzt Ihr Statement wahr.
Vor vielen Jahren haben wir mal mit Roots and Roots in Köln so in so künstlerischen Projekten zusammengearbeitet. Also die Wirkung, die ein junger Erwachsener, der echt und wahrhaftig aus einem Bereich kommt, ne, also dem man das abkauft, eine Tänzerin oder ein Hip-Hopper oder eine Hip-Hopperin, das sind die, die wir meinen, ne? Die müssen vor die Kamera. Also die können auch gerne schon Mitte 20 oder Ende 20 sein, solange die echt sind. Also die Sprache nicht stelzen, sondern das wirklich leben oder auch ernsthaft verkaufen. Erreichen wir damit? Ich bin immer noch überzeugt davon, dass ein ganz wichtiger Faktor in der Kulturarbeit, in der kreativen Kulturarbeit, insbesondere im Bildungskontext, ist, dass die Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, einfach besser sein müssen. Und zwar deutlich besser. Also und das ist zum Beispiel auch eins unserer klaren Konzepte. Unser Pool aus Fachkräften muss wirklich gut sein. Wie bei mir war das früher so. Ich habe da irgendwie mal Schlagzeugunterricht gegeben. Und wenn ich dann einen hochtalentierten Jugendlichen da sitzen hatte, dann war der nach einem halben Jahr annähernd so gut wie ich. Das ist nicht gut. Also da muss mehr Headroom sein, so, ne? Und wir müssen uns da auch ernst nehmen. Also wir machen relevante Angebote und wir inspirieren Jugendliche und lenken sie in eine bestimmte Richtung. Also nicht lenken, sondern wir eröffnen ihnen Möglichkeiten und die Jugendlichen lenken sich im besten Fall selber oder erfinden ihre Selbstwirksamkeit in der Fähigkeit oder Möglichkeit halt, sich in Kulturtechniken auszuprobieren. Da sollte das Beste halt gerade gut genug sein. Das ist übrigens auch ein ganz realer und gemeintes Mantra von Anfang an bei uns. Also es geht nur das Beste in Anführungszeichen in Ausstattung und Fachlichkeit. Und ich finde es immer ganz verrückt, dass man da in Deutschland insbesondere, und es ist wirklich in Deutschland insbesondere, in vielen anderen Ländern ist das nämlich zum Beispiel in den Niederlanden ist es überhaupt nicht so. Die sind viel, viel weiter als wir. Aber lustigerweise auch in Amerika sind die Menschen einfach in diesen Bildungszusammenhängen so viel weiter als wir. Bei uns wird das fast schon als infam wahrgenommen, habe ich manchmal in Diskussionen das Gefühl, wenn ich sage, nö, ich will das Beste. Ich will nicht irgendwie eine zweite Wahl oder was Gebrauchtes. Wir reden hier darüber, dass wir eine Gesellschaft von morgen, wir Verantwortung für das Morgen übernehmen. Und das kann ich das nur, wenn ich Jugendlichen die bestmöglichen Rahmenbedingungen liefere. Ich bin ja auch großer Fan von dem, was in Ihrer Akademie schon einfach seit Ewigkeiten propagiert wird und auch unterstützt wird. Sie haben das Thema Bildungskette ja selber auch angesprochen. Das ist ja auch Teil dieses Interviews. Also es geht wirklich darum, diese kommunalen Bildungslandschaften voranzutreiben. Also wir starten ja auch gerade erst wieder, ne? Es ist jetzt so, das, was ich jetzt erzähle, ist im Prinzip so eine Melange aus allem. Also erstmal unterscheiden wir ja zwischen den Angeboten der Studios für kulturelle Bildung. Und das sind zum einen geschlossene Workshop-Angebote, für die man sich anmelden kann. Also ganz konkret nehme ich jetzt mal als ein Beispiel das Podcast-Studio raus. Hier kann man lernen in Level-Up-Workshops, wie Podcast grundsätzlich funktioniert, aber vor allen Dingen unser Studio funktioniert. Also technisch, welche Gesetze es hier gibt, also wie Daten abgelegt werden, wie die verschlüsselt werden, welche Notwendigkeiten beim Hoch- und Runterfahren der Technik im Podcast-Studio notwendig sind. Und wenn man dieses Zertifikat in diesen geschlossenen Workshops, die aber ständig stattfinden, sollen dann wieder, wenn wir soweit sind, erreicht hat, dann kann man mittels eines digitalen Buchungssystems diesen Raum als Jugendlicher umsonst auch alleine buchen, kann dann hier im Studio sich alleine aufhalten und an einem eigenen Projekt arbeiten. Das kann man natürlich auch zu zweit oder auch zu dritt oder auch zu viert oder auch zu fünft. Also es gibt hier letztendlich die Möglichkeit mit sechs Menschen, also weil wir sechs Mikrofone hier an einem großen Redaktionstisch installiert haben.
Sieht wahnsinnig professionell aus. Also Sie haben recht, also die Ausstattung, die macht wirklich was her und natürlich, die trägt dann auch die Arbeit letztendlich, ne?
Genau. So, also das wäre so ein Beispiel. Das andere oder andere Beispiele sind rein kreative Angebote. Also wir haben jetzt dieses Jahr, also jetzt demnächst startet wieder unser zweites inklusives Theaterstück mit Gehörlosen. Da machen wir, haben wir letztes Jahr uraufgeführt. Also es war das erste Mal, dass wir uns mit inklusiven Themen in der Jugendkulturarbeit beschäftigt haben. Und es war so spannend und inspirierend, dass wir einen neuen Projektantrag gestellt haben, der auch genehmigt wurde. Meine Mutter sagt immer, man wird so alt wie eine Kuh und lernt trotzdem noch dazu. Also wenn man glaubt, man weiß schon viel, hatte ich so diverse Aha-Effekte. Also da war es wirklich so, dass dann Jugendliche, die hören können und gehörlose Jugendliche so ins Gespräch gekommen sind mittels Dolmetscher. Innen, zwei Frauen und ein Mann, die immer nur eine bestimmte Zeit dolmetschen können, weil das so anstrengend ist, dass die sich abwechseln müssen. Und dann Fragen und die Naivität, wenn das Fremdeln gebrochen ist und junge Menschen sind da einfach uns so überlegen, Hemmungen abbauen, dann werden so Fragen gestellt, auf die kommen sie nicht. So, dann fragt eben jemand, der hören kann, Gehörlose, wie flüstert ihr eigentlich? Oder lästert ihr? Und wenn ja, wie? Also so über jemanden, der vielleicht in der Nähe ist. Also so, ne, so ganz naive, schöne, also aber in die Welt, in der Welt existierende Fragen. Und
Toll.
das Theaterstück hat sich auch viel mit natürlich mit diesem Kosmos der Übersetzung ins non, also ins Nicht-Hörbare sozusagen beschäftigt und war wirklich sehr stark, was wir da erreichen konnten. Also will sagen, das ist so ein Beispiel für kreative Angebote, die offen gestaltet sind natürlich, aber irgendwann, das kennen Sie ja, findet sich einfach eine Gruppe, mit der man dann konkret an einem Inhalt arbeitet. Und das Dritte klingt so, als wäre das jetzt eine Reihe von drei Sachen, das stimmt aber nicht. Und das Dritte, was mir jetzt einfällt, ist schon auch einfach das Konsumieren, ne? Also, dass junge Menschen zu uns kommen und sich zum Beispiel im Café ein Konzert oder ein Talk, vielleicht auch was ganz Leichtes, wie zum Beispiel ein Stammtisch von den Fridays for Future Brühl, ne? Also, dass man die Räume dafür zur Verfügung stellt. Also auf allen Kanälen, in allen Ebenen einfach Angebote zur Verfügung zu stellen, die jugendkulturelle, soziale, sozialpolitische, umweltpolitische Relevanz haben, also Jugendrelevanz haben.
Ich würde mich jetzt im weiteren Verlauf ganz gerne auf den Fokus Medien jetzt konzentrieren, weil ich das bei Ihnen ganz besonders stark jetzt ausgearbeitet finde und sehr spannend finde. Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren, gerade was so die Medienkompetenzen angeht, in der, ich sag mal, formalen Bildung in Schule, aber auch in der nonformalen Bildung einen großen Sprung gemacht, machen müssen jetzt auch im Zuge der Pandemieentwicklung, um weiterhin miteinander in Kontakt und in der pädagogischen Arbeit bleiben zu können. Die Medien an sich waren auch vorher schon Thema, aber sie haben natürlich jetzt noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch solche Entwicklungen wie KI beispielsweise, denke ich. Es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Da sind natürlich auch die allbeschworenen Medienkompetenzen immer wieder ein Thema. Aber damit es nicht bei der reinen Kompetenzentwicklung bleibt, sondern wirklich zu einem künstlerisch-kreativen Umgang damit führt, was sind da für Sie so, ja, Methoden oder ja, Ansätze, wo Sie sagen, die führen zum Erfolg oder so gehen Sie erstmal vor. Vielleicht können Sie da beschreiben, was sind da ja, Ihre Schlüssel zum Erfolg, dass es wirklich künstlerisch-kreatives Arbeiten mit den Jugendlichen wird.
Also erstmal müssen wir Jugendliche verstehen und digital verstehen, meine ich, ne? Begreifen, wie Jugendliche digital funktionieren. Jugendliche sind ab dem 13. Lebensjahr über 2 Stunden täglich online, ist eine Erhebung von 2020 und können alles on demand nutzen. Also das weiß jeder mittlerweile. Jugendliche bewegen sich in digitalen Blasen, die sie aber nicht zwingend als solche wahrnehmen, ne? Sie werden von Algorithmen gesteuert und genau nach persönlichen Interessen sehen sie, was sie sehen, wissen aber nicht, dass sie das nur sehen, weil ein Algorithmus ihnen das so gibt. Jetzt komme ich zum ersten und wichtigen Punkt. Das heißt, unsere Aufgabe ist, neben den kommerziellen Angeboten halt bildungsrelevante, kulturelle und zur Mündigkeit und Meinungsbildung verhelfende Angebote zu machen. Also sie quasi medial mündig zu machen, ihnen die Fähigkeit zu geben, das zu durchschauen und auch zu begreifen, dass gerade wenn es um politische Themen beispielsweise geht, dass ihnen da nicht die Welt zu Füßen liegt, sondern nur die Blase, ne, die sie selbst quasi durch ihre Klickrate oder ihre Art, sich zu bewegen, geschaffen haben. Deswegen ist Teil der Herausforderung, die virtuelle Welt, der Jugendlichen zu verstehen. um darin dann arbeiten zu können in einem nächsten Schritt. Das heißt, wir müssen erstmal begreifen, wie funktionieren Jugendliche, müssen ihren Stand der Mündigkeit erkennen und dann müssen wir uns anschauen, wodurch sie angesprochen werden. Also wie viel Fokus in der digitalen Welt bei Jugendlichen passiert, das können sich, glaube ich, die meisten Erwachsenen überhaupt nicht vorstellen. Also die Stärke und Kraft dieser Medien ist beispiellos. Also für einen erwachsenen Menschen, der jetzt zumindest mal die nicht zu den Digital Natives gehören, die, glaube ich, können das gar nicht mehr wirklich begreifen. Also unser Job ist, zur Mündigkeit und Meinungsbildung zu verhelfen mittels unserer Angebote. Und wir haben aber definitiv natürlich auch die Notwendigkeit, neben den kommerziellen Angeboten bestehen zu müssen. In der Ästhetik, in der Qualität, wie wir sie anbieten. Und deswegen bleibt es halt eine Herausforderung, Inhalt zu produzieren, der in der Masse der zur Verfügung stehenden Angebote überzeugen kann und andererseits aber unbefriedigte Bedürfnisse und Bedarfe der Zielgruppe anspricht, also kurz echtes und nachhaltiges Interesse weckt. Wir müssen Angebote prüfen. Das können wir ja auch nur ein bisschen über Social Prototyping, ne, also über Forschen, sage ich mal, müssen wir natürlich entsprechend aus diesen gesammelten Erfahrungen durch Lern- und Entwicklungsangebote im Netz, in den sozialen Kanälen unser Angebot ergänzen. Und deswegen kamen wir unter anderem zum 3D-Ansatz. Also im Vordergrund steht für uns das Empowern von jungen Menschen und wir wollen ihnen eben kreative Ausdrucksmittel geben, ne? Also wir wollen ihnen die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe zur Verfügung stellen. Also durch die Fähigkeiten, die wir ihnen hier vermitteln, vermitteln wir ihnen auch eine Möglichkeit des Ausdrucks. Und wo ich ein bisschen differenzierter betrachte, ich finde es völlig okay, nicht immer intrinsische kreative Motivation zu haben oder ein kreatives Ausdrucksmittel in den Vordergrund zu rücken. Ich finde auch, das nüchterne Arbeiten mit Technik kann für Jugendliche hochspannend sein. Also es gibt Jugendliche, die sind also halt Technik-Nerds und die müssen auch dringend Rahmenbedingungen und Möglichkeiten haben. Und wir wollen hier oder haben jetzt, starten jetzt tatsächlich im August mit einer Idee, nochmal so ein Coding-Camp, ne, zu realisieren. Also ein junger Mensch, der Lust hat zu programmieren, also genau das alles verstehen möchte, was wir einfach unwissend nutzen als Filme, Bilder, Digital Content in den Social-Media-Kanälen, egal welche Funktionen da stattfinden, also egal, ob man etwas drücken muss, ob man über etwas drüber sliden kann, ob es Bild, Video, Ton, Rot, Schwarz, Weiß, was auch immer ist, alles, was wir konsumieren, ist von Menschen geschaffen worden, bis zu dem Punkt, an dem KI übernommen hat oder übernehmen wird, auch weiterhin. Dahinter stecken Nerds. Ich finde es total schön, dass dieser Begriff mittlerweile einfach ein neutraler oder sogar eher positiv besetzter Begriff ist. Das könnten wir gar nicht verstehen. Also wie, also die finden eine Schönheit in weißen Buchstaben und Schriftzeichen auf schwarzem Hintergrund, der uns verborgen bleibt. Echt, er ist da. Und nur wie etwas perfekt matcht und funktioniert und wenn es dann aufgeht und in Nutzung kommt, das ist wir sind hier auch im kreativen Bereich, ne? Absolut. Und
Absolut, auch das ist Kreativität, ja.
aber das Technische ist trotzdem hier quasi die intrinsische Motivation, ne? Also ich möchte hier eine Funktion erschaffen und so geht es halt auch weiter, wenn Sie mit jungen Menschen eben hier im Studio sitzen oder mit Kameras arbeiten, an einem Live-Schnittplatz sitzen. Da gibt es eben welche, die wollen vor die Kamera und welche, die wollen den Inhalt gestalten in der Redaktion und dann gibt es welche, die wollen unbedingt diese Ästhetik der Technik verstehen und auch begreifen oder Teil davon sein, dass etwas perfekt überblendet, dass es saubere Schnitte gibt, dass die Akustik großartig ist und fühlen sich einfach als Teil der Gruppe, dadurch, dass sie ihr Know-how am Gerät oder an der Funktion, an dem digitalen oder elektrischen, technischen, elektronischen abarbeiten. Und für mich ist hier eine Ganzheit zu sehen, also künstlerische Ansätze haben wir über die Tatsache, dass wir nun mal eine große Erfahrung darüber haben, was junge Menschen bewegt. Und ehrlich gesagt ist das in der Grundsätzlichkeit auch maximal noch über die Digitalität, also die wahre Digitalität, zu erweitern. Und es war vorher auch schon immer, es waren schon immer sozialpolitische, umweltpolitische Themen, es war Sport, es war Musik, es ist Mode und das war es auch schon. Und, ne, also da kommt nicht mehr viel mehr, aber eben in immer neuen Gewändern, in der junge Menschen halt uns Impulse geben, wie die Welt sich vielleicht verändern sollte.
Sie beschreiben gerade sehr anschaulich, finde ich, einen Gelingensfaktor, wie man kulturelle Bildungsketten gestalten kann, beziehungsweise einen Gelingensfaktor, wann das eigentlich gelingt, dass kulturelle Bildung keine Momentaufnahme bleibt, sondern tatsächlich kontinuierlich im Leben eines Heranwachsenden eine Rolle spielt, nämlich das Andocken an den Interessen, an den individuellen Motivationen, an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Und wenn derjenige Technik interessiert ist oder ein Coder beispielsweise, ist, dann gehört es dazu, ihm mit diesen Interessen Raum dafür zu bieten, um dann letztendlich auch ja, ihm mehr zu bieten, als einfach nur, jetzt machen wir das in einem Projekt und das war's dann, sondern um letztendlich seine Bildungsbiografie ja, entfalten zu können. Ich gehe jetzt mal in so eine anderen Sprech so ein bisschen über. Mich würde interessieren, neben diesem Beispiel, das Andocken an den individuellen Interessen bei Kindern und Jugendlichen, was verstehen Sie denn grundsätzlich unter der Bezeichnung einer künstlerisch kulturellen Bildungskette. Was braucht es, damit diese ja gelungen kontinuierlich gestaltet sein kann?
Also wenn ich es radikal formulieren würde, da waren wir ja schon im Vorgespräch, dann braucht es ein konsequentes, ich traue mich nicht sagen Umdenken, ein konsequentes Weiterdenken. Ne? Also das konsequente Weiterdenken der Bildungslandschaften und das konsequente Weiterdenken um das Netz, also die Landschaft und die Kette aus Akteuren, die in dieser Landschaft und diesem Netz miteinander interagieren. Also um den jungen, heranwachsenden Menschen herum, dem jungen, heranwachsenden Menschen im Zentrum stehend, gemeinsam herausfinden, welche Angebote dieser junge Mensch braucht, so in allen Phasen, eigentlich absolut betrachtet ab der Kindheit, bis dieser junge Mensch entscheidet, so, jetzt gehe ich einen anderen Weg oder jetzt gehe ich den Next Step. Also ich glaube, der Kern ist, ins Zentrum gehört unser Klientel. Und zwar, wenn es darum geht, den Plan oder die Idee zu entwickeln, was dieser junge Mensch an Möglichkeiten, also an Bildungsinstanzen, an künstlerisch-kulturellen Angeboten braucht, da müssen wir diese Person mit einbinden. Und es muss viel mehr Verbindung unter den einzelnen Akteuren geben, also auch gerade so in der Weitergabe. Also Schule hat ja da einfach einen sehr, sehr zentralen Raum. Das wird mutmaßlich auch so bleiben. Aber das Heranrücken an Häuser wie uns oder, wenn ich ehrlich bin, wir in 2, 3 Jahren, so eine Konsequenz würde ich mir wünschen. Und dann ist im Haus bei uns der nächste Schritt ja schon alleine, dass junge Menschen mit dieser erworbenen Fähigkeit ja selber initiativ werden können. Und dafür spricht auch, dass wir bei vielen jungen Menschen in den Jahren seit 2009 einfach eine hohe Verbleibensdauer hier im Haus verzeichnen konnte. Wenn ich hier etwas gelernt habe und dann Material und Möglichkeit habe, auch selber vielleicht sogar irgendwann ein Angebot zu machen, TänzerInnen sind so ein schönes Beispiel. Wir haben im Moment ein Tanzprojekt ins Leben gerufen, was so ganz schön veranschaulicht, worum es da geht. Also während TänzerInnen in den meisten Tanzprojekten Choreografien lernen, gemeinsam, ne, erarbeiten, haben wir ja auch zuhauf und es wird auch weiterhin so sein, gemacht, wenn wir unsere Musicals produziert haben, da war, ne, gab es halt immer das Gewerk Tanz, gab immer das Gewerk Schauspiel, das Gewerk Gesang, das Gewerk Instrument und das Gewerk Hip-Hop bzw. Rap und aber auch natürlich das Gewerk Bühnendeko oder ne, also so die Ästhetik halt zu schaffen und vor allen Dingen natürlich das Gewerk des Drehbuchs, sage ich es mal, ne, also das Theaterstück selber, also worum geht's eigentlich? Aber mit diesem Projekt Urban Circle heißt das, es findet jeden Donnerstag ab 18 Uhr, von 18 bis 20 Uhr bei uns im Haus statt, wollen wir eigentlich die, die schon in vielen Projekten in unterschiedlichen Jugendkulturhäusern oder auch Tanzschulen etwas gelernt haben, unterstützen dabei, sich gegenseitig zu supporten. Also das ist eigentlich ein Circle, in dem wird überhaupt keine Choreografie gelernt. Da gibt es eine Anleiterin, die sich aber als Teil der Gruppe sieht, also im Prinzip so eine Art Peer-to-Peer-Coaching. Und hier geht es eher darum, dass die schon erfahrenen TänzerInnen sich gegenseitig supporten, beraten, sich vor allem inspirieren und sich auch in ihrem Style, den sie haben und den anderen zeigen, gegenseitig spiegeln und quasi damit zu so einer gemeinsamen Reflexion oder auch Selbstreflexion kommen. Ne? Wer bin ich? Welchen Stil habe ich? Ist der eigentlich geklaut? Wie viel bin davon ich? Wie viel ist davon irgendein sehr, sehr bekannter, inspirierender Tänzer oder eine Tänzerin? Und hier bringen sich natürlich Menschen ein, die vorher vielleicht bei uns den ersten Schritt gelernt haben. Ne?
Das heißt also, Menschen, die bei Ihnen den ersten Schritt lernen, wachsen bei Ihnen individuell noch weiter. Aber auch diejenigen, die bereits Kompetenzen aus anderen Stationen mitbringen, auch die haben Raum, diese an andere weiterzugeben. Das heißt, da ist eine Synergie, eine Mischung aus, was lernt man bei Ihnen vor Ort, was hat man vor Ihrem Ort gelernt, und gibt das letztendlich an die Gruppe ja im Austausch weiter. Das höre ich so heraus. Genau. Ja. Was bräuchte es aus Ihrer Sicht, damit alle Kinder und Jugendlichen eine lückenlose kulturelle Bildungsbiografie unabhängig ihrer Herkunft entwickeln können?
Naja, also vordergründig braucht es den Zusammenschluss der Bildungsakteure. Das heißt, es muss ein Konzept geben, was Menschen zusammenschließt, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Da ist Schule natürlich ein wesentlicher Faktor, aber eben auch die kulturelle Bildungsarbeit, die in vielen Häusern unserer Art geleistet werden, aber selbstverständlich auch schon in der Vorschulphase. Also Schule muss zu uns kommen. Das ist in unserer Agenda halt zu 100% festgehalten. Wir glauben, dass wir sogar über Nachmittags-AG hinaus fester Teil von Schule werden sollten. Das war ja auch schon früher so, dass wir AGs hier teilweise 2 Wochen lang im Haus hatten, dass wir Wandertage ins Haus geholt haben, die jetzt digital werden, dass also Schulen zu uns kamen, aber wir wollen das noch viel mehr. Also genau das ist eigentlich unser Auftrag. Also ein an seinen Fähigkeiten, Leidenschaften und Träumen gewachsener junger Mensch, hat große Kraft und Schaffenskraft. Unsere Vision oder unser Markenkern, Kultra oder die Studios für kulturelle Bildung, ist die Idee, alle Jugendlichen zu den Menschen werden zu lassen, die sie sein möchten, denn sie kennen ihr kreatives Potenzial und schöpfen daraus Selbstwert und Glück.
Toll. Also mir hat es unheimlich viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
Also ich bedanke mich auch bei Ihnen, es hat mir genauso viel Freude gemacht, nicht nur
Schön.
Ihnen.
Ganz, ganz herzlichen Dank und wir lesen und hören uns.
Kulturelle Bildung.